Meisterlich, der Pen and Paper Podcast rund um Spielleitung mit Anjo Tschernig und Sid Brammer.
Hallo, liebe Freunde der rollenspielerischen Unterhaltung und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Meisterlich, dem Pen and Paper Podcast zum Thema Spielleitung. Hier spricht Anjo.
Und hier spricht Sid. In unserem Podcast wollen wir in jeder Folge euch ein paar handwerkliche Tipps zu einem spezifischen Thema an die Hand geben und mal mehr, mal weniger leidenschaftlich darüber diskutieren.
Es geht heute um die Frage, Sid, richtig? Darf ich das Thema vorstellen?
Ja, bitte, komm, gönn dir.
Genau, das Thema der heutigen Episode wird sein, welche Arten von Herausforderungen können wir unseren Spielerinnen und Spieler denn eigentlich so stellen und wie gestalten wir sie spannend, fair und erinnerungswürdig? Und wir hatten natürlich in der letzten Folge bereits das Thema Kämpfe. Gute Sache ist natürlich auch eine Art von Herausforderung. Aber wir möchten gerade den Anfängern unter euch und für die ist ja der Podcast auch so ein bisschen gedacht, dazu ermutigen, noch mehr Möglichkeiten aus eurem Werkzeugkasten einzusetzen, um die Spieler vor Probleme zu stellen. Das mag jetzt den Veteranen, die uns zuhören, vielleicht etwas trivial erscheinen, aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich erlebe tatsächlich immer wieder, ist ja auch nicht schlimm, dass viele Neulinge ja so hauptsächlich auf Kämpfe zurückgreifen, wenn sie ihren Spielern mal eine Aufgabe oder eine Herausforderung stellen wollen. Und da wollen wir euch einfach ein bisschen motivieren und sagen, hey, da gibt's noch mehr. Das Rollenspiel im Prinzip kann man alles machen. Und ja, da machen wir mal jetzt ein paar Vorschläge für Herausforderungen und wie man sie konzipiert, oder?
Genau. Und wir haben uns für heute mal drei Arten von Herausforderungen rausgepickt, die von Kämpfen so weit entfernt sein könnten wie irgend denkbar. Naja, vielleicht nicht ganz. Aber drei der Herausforderungsarten, die zumindest in meinen Gruppen sehe ich vielleicht durch meine Vorliebe, aber vielleicht auch durch die Vorliebe der Spieler und Spielerinnen höchster Beliebtheit erfreuen. Und das sind zum einen soziale Herausforderungen, zum anderen moralische Dilemmata und die letzte, die vielleicht etwas passiv erscheinen mag, die letzte Kategorie Ressourcenmanagement. Klingt mittelmäßig spannend, oder?
Ressourcenmanagement, das klingt so nach Firma und freier Wirtschaft, also ein Bereich, mit dem ich so gar nichts zu tun habe. Und ich bin sehr gespannt, wie wir das ins Rollenspiel integriert werden.
Keine Sorge, viel spannender als es klingt.
Okay, sehr gut. Aber Sid, ich warne dich auch gleich vor. Ich habe noch so einen kleinen Knüppel in petto, so einen kleinen 1W+2 Knüppel, den ich dir gerne später mal zwischen die Beine werfen würde bei den Themen. Aber den hole ich fieserweise erst später heraus. Einverstanden?
Toll. Ja, schön, wenn man sich gemeinschaftlich auf die Folge vorbereitet und der eine einfach entscheidet, was anderes zu machen. Super,
fantastisch. Ja, genau.
So wie ich in der letzten Folge zum Thema Kämpfen dich auf einmal mit meinem Spiel überrascht hat, was so alles schiefgehen kann bei Kämpfen in bestimmten Terrain. Okay, fair.
Danke, dass du es jetzt sagst, genau. Ich werde ja ab und zu auch mal überrascht von dir, genau. So machen wir es, okay. Aber Sid, vielleicht mal, bevor wir starten, kommen wir wahrscheinlich nicht umhin, uns ein bisschen jetzt der Definitionsherausforderung zu stellen und uns zu fragen, was sind denn Herausforderungen? Es kann ja alles Mögliche sein. Wir gehen jetzt davon aus, es ist quasi eine Problemstellung sozusagen.
Genau. Es ist einfach eine Situation, in der die Spielerinnen und Spieler durch ihre Charaktere aktiv eine Entscheidung treffen müssen und kreativ reagieren, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Mit der Möglichkeit, und das ist ganz wichtig, dabei zu scheitern. Also es darf nichts Vorherbestimmtes sein, wo bereits klar ist, wie der Ausgang der Situation beschaffen ist, sondern die Charaktere begeben sich in eine, wie auch immer geartet, schwierige Situation, die sie lösen müssen, wollen, können, mit der Option zu scheitern.
Okay, alles klar. Das klingt auf jeden Fall sinnvoll. Dann würde ich sagen, wir versuchen mal unser Bestes, um sozusagen da ein generisches Framework zu erstellen, weil unsere Hörerinnen und Hörer sind ja wahrscheinlich in sehr, sehr vielen verschiedenen Rollenspielsystemen tätig und vielleicht kommen wir da jetzt auf eine Formel, die man dort überall anwenden kann.
Okay, Anjo, was wäre denn das Erste, was du bei einer grundsätzlichen Herangehensweise an eine Herausforderung, wie auch immer sie geartet ist, machen würdest?
Ja, ich habe es ja schon in anderen Folgen auch erwähnt, immer ein großer Fan davon, dass man die Dinge klar und greifbar macht. Und das würde ich sagen, sollte auch beim Konzipieren einer Herausforderung gelten. Also wir würden euch da ans Herz legen, was das Ziel der Aufgabe angeht, ist so klar wie möglich zu machen. Also zum Beispiel der eine ganz bestimmte NSC muss zu einem bestimmten Zeitpunkt von einer ganz bestimmten Sache oder Argument überzeugt werden. Weil ich glaube, je klarer das Ziel dieser Herausforderung ist, egal wie sie geartet ist, desto einfacher kann man dieses Ziel auch auf Erfolg oder Misserfolg überprüfen. Und tatsächlich sind meiner Erfahrung nach Spielerinnen und Spieler meistens dann am motiviertesten und eben auch am kreativsten, wenn sie ganz genau wissen, okay, was ist denn jetzt eigentlich die Problemstellung? Wo müssen wir da anpacken? Also ich würde zuallererst dazu raten, bei den Herausforderungen beziehungsweise bei den Konzipieren von Herausforderungen alles Schwammige erstmal beiseite zu lassen und sehr, sehr eindeutig in der Zielsetzung zu sein.
Gehe ich total mit. Für mich der zweite Punkt, den habe ich eben schon angedeutet, es muss die Option zum Scheitern geben. Und deswegen würde ich sagen, der zweite ganz wesentliche Punkt bei der Gestaltung von Herausforderungen ist es, dass man Konsequenzen einbauen sollte. Man soll sich darauf vorbereiten, als Spielleiter oder Spielleiterin, ja, was passiert denn, wenn die Charaktere es nicht schaffen? Und die einfachste Interpretation ist natürlich zu sagen, ja gut, wenn sie es nicht schaffen, ist das Abenteuer vorbei, das Szenario ist leider gescheitert. Nein, das kann ja nicht bei jeder kleinen oder mittelgroßen Herausforderung der Fall sein. Fehlschläge können verdammt interessant sein. Ne? Also Herausforderungen sollten weder in ihrer Konsequenz oft so endgültig sein, dass sie das Abenteuer zum Kippen bringen, noch, und das ist fast noch viel schlimmer, ohne Relevanz verpuffen. Also stell dir vor, du hast es nicht geschafft, die Tür einzutreten, um wen auch immer aus den Fängen zu befreien. Und naja, glücklicherweise hat dieser NSC es dann doch irgendwie selbst geschafft, sich vom Turm abzuseilen. Also was völlig egal, ob du und deine Mitstreiter und Mitstreiterinnen es geschafft haben, die Tür aufzubrechen oder nicht. Also Konsequenzen müssen irgendwie spürbar sein, nicht zwangsläufig tödlich, aber irgendwo für das Narrativum, also irgendwo für die Geschichte bedeutsam. Es darf nicht langweilig sein, es muss was passieren, wenn der Plan nicht klappt. Der NSC kann sich beleidigt zurückziehen, ein Zugang bleibt versperrt und ein ganz neues Problem tut sich auf. Oftmals, wenn eine Herausforderung nicht geschafft wird, ist es ein guter und einfacher Trick von mir für euch als junge Spielleiter und Spielleiterin, macht ein alternatives Problem zu einer neuen Herausforderung. Die Tür ist versperrt. Wo kann man jetzt lang?
Finde ich total wichtig, dass du das sagst, weil diese Vorgehensweise ist natürlich sehr gut dafür geeignet, dem immer wieder an jeder Ecke lauernden Problem des Railroadings entgegenzuwirken. Heißt, es gibt nicht nur die eine Lösung für das Problem und wenn ihr daran scheitert, dann ist die negative Konsequenz quasi, dass das Abenteuer jetzt an diesem Punkt zu Ende ist, sondern dass es einfach an einer anderen Stelle und vielleicht dann mit einer anderen Lösung weitergeht. Und das impliziert ja auch eben, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, irgendwie ein Problem zu lösen. Finde ich total gut. Ich habe vielleicht noch, das ist vielleicht ein Zusatz, der mir jetzt gerade so noch einfällt, weil du gerade das Stichwort gegeben hast, was an die Geschichte anzubinden oder?
Genau, narrativ, also dass es narrative Bedeutsamkeit bekommt. Ja,
ja, genau, genau. Und das würde ich auch nochmal unterstreichen. Wir erinnern uns ja an die letzte Folge, in dem wir Kollege Clausewitz bemüht haben und ihm das Zitat in den Mund gelegt haben, ein Kampf ist die Fortsetzung der Handlung mit anderen Mitteln. Und ich glaube, im Idealfall kann man das auch bei einer gelungenen Herausforderung sagen. Eine Herausforderung ist die Fortsetzung der Handlung mit anderen Mitteln. Ne? Also wenn sie angebunden ist an die Handlung, an das, was geschieht, an das, was es auch im großen Kontext zu erreichen gilt und nicht einfach nur ein plötzlich auftauchendes Problem zum Zeitvertreib ist, dann tut das dem Abend in seiner Gänze, glaube ich, extrem gut.
Gehe ich mit. Anjo, ich bestehe darauf, dass wenn wir nochmal wieder Generalzitate bringen, dass es nächstes Mal Napoleon oder Wellington sind, weil langsam kann ich Clausewitz nicht mehr hören. Danke, es geht
okay,
weiter.
Alles klar, ist notiert für die nächsten Folgen. Sehr gut, sehr gut. Ja, und dann als dritten oder jetzt mit dem Herrn Clausewitz vielleicht dreieinhalbten Punkt, wäre dann unsere Empfehlung, dass ihr die Vielfalt nutzt. Sid hat es ja schon angedeutet, indem beim Scheitern einfach eine andere Lösung oder eine andere Herausforderung kommen sollte. Es ist auch so, wenn ihr es, wie gesagt, an die Geschichte anbindet, diese Herausforderung, kann es völlig in Ordnung sein, nur eine ganz bestimmte Herausforderung pro Session zu haben, inklusive den Alternativmöglichkeiten, die Sid angedeutet hat. Wenn ihr aber euch aber entscheidet, mehrere einzubauen, also mehrere Herausforderungsmechanismen an einem Abend, dann würden wir euch raten, darauf zu achten, dass die Herausforderungen zumindest ganz verschiedener Art sind. Also sprich, wenn die erste Herausforderung ein geniales Stealth-Spektakel war, in welchem man um den Kerkermeister herumschleichen musste, um ihm die Zähnschlüssel abzunehmen, dann wäre eine zweite Schleichpartie im angrenzenden Lagerhaus vielleicht nicht mehr so der Renner. Das ist tatsächlich auch etwas, was ich persönlich als Spieler sehr mag, wenn ich dann mal spiele, wenn man mich mit den Herausforderungen überrascht. Also wenn ich nicht mit dem umgehen muss, mit dem ich gerechnet habe, sondern etwas anderes passiert. Also wie gesagt, da kann ich nur von mir persönlich sprechen, aber mir hilft da das Unerwartete beziehungsweise die Vielfalt auch, dass ich mich plötzlich auf etwas Neues einstellen muss. Das hilft mir sehr dabei, motiviert und kreativ zu bleiben.
Das wollen wir natürlich alle erreichen, Anjo kreativ und motiviert zu behalten. Und was dafür ebenfalls hilfreich sein kann, neben dem Einbinden in die Gesamtgeschichte der Herausforderung, ist es natürlich für Herausforderungen auch Spielercharaktere und deren Hintergründe mit einzubinden. Hm. Also wenn du eine Herausforderung bastelst, die sich an die Biografie oder an den Charakterwert eines der Spielers oder der Spielerin irgendwie andockt, also keine Ahnung, die Angst vor der Magie, Angst vor Feuer, der verschwundene Bruder, das schlechte Gewissen wegen irgendetwas, was man in der Vergangenheit verbockt hat, das zu nutzen, um darauf basierend Herausforderungen zu bauen, sorgt natürlich viel, viel mehr für Immersion und für persönliche Angefasstheit, Motiviertheit, Involviertheit etc. pp.
Sehr gut. Und dieses Stichwort, also quasi im Prinzip auf die Hintergrundgeschichte und somit auch auf die einzelnen Charaktere zu achten, das greife ich mal auf. Und so zu denken erleichtert es euch nämlich ungemein, was wir euch auch schon in einer anderen Folge empfohlen haben, nämlich dass auch und gerade bei Herausforderungen jeder Held seine oder ihre eigene Time to Shine bekommt. Also einen Moment, in dem er oder sie so richtig strahlen kann und sozusagen einen kleinen Star-Auftritt hat. Und diese Time to Shine sollte dann idealerweise, das bietet sich natürlich bei Herausforderungen an, auch die besonderen Fähigkeiten des jeweiligen Helden in den Mittelpunkt stellen. Womöglich sind ja gerade dieser der Schlüssel zum Erfolg der ganzen Problemstellung. Also der redegewandte Hochstapler, der in einer Gerichtsverhandlung den Spieß auf einmal umdreht und den eigentlichen Schurken vorführt und gegen die Wand redet, oder eben bei einem anderen Spieler der Alchemist, der im letzten Moment das Gegenmittel zusammenmixt, das die gesamte Stadt rettet und so weiter. Also ja, maßschneidert gerne auch Herausforderungen auf die jeweiligen Helden zu, damit jeder einmal an dem Abend glänzen kann. Das ist nämlich ein sehr schönes Gefühl für Spielerinnen und Spieler, meiner Erfahrung nach.
Gut, jetzt haben wir mal ganz grob unser kleines Framework an den Anfang gestellt. Und das besteht aus diesen vier Punkten. Definiert das Ziel, baut Konsequenzen ein und macht Fehlschläge interessant, nutzt die Vielfalt der Möglichkeiten von Herausforderungen, baut eure Spielercharaktere so weit mit ein, dass die Herausforderungen auf möglicherweise sogar deren Biografien fußen, und schafft ihnen damit Time-to-Shine-Momente. Ich würde mal sagen, wenn man das im Hinterkopf behält, dann schafft die Herausforderung fast immer unabhängig vom Regelwerk irgendwie spannend zu machen. Und um jetzt mal ganz konkret zu werden, lieber Anjo,
ja,
würde ich gerne mich der ersten Art von Herausforderungen zuwenden, die wir uns für heute vorgeknöpft haben. Das sind soziale Herausforderungen. Für manche sind sie bloß das Salz in der Suppe. Ich sag's dir ehrlich, für mich und für viele meiner Gruppen ist es das eigentlich Spannendste. Wenn man NSCs überzeugen muss, wenn man sie einschüchtert, wenn man sie belügt, wenn man sie verführt.
Ja, absolut. Das in den Genuss dieser Art von Herausforderung bei dir bin ich ja dann auch schon als Spieler gekommen. Aber Sid, pass auf, jetzt kommt, ich habe es angedroht, der Knüppel, den ich dir oder letztendlich ja uns beiden zwischen die Beine werfe, weil ich glaube, da betreten wir einen Bereich, in dem es ganz wichtig wäre, über etwas Bestimmtes zu reden, was auch, glaube ich, in der Community immer völlig zu Recht gerne diskutiert wird. Bei so zum Beispiel sozialen Herausforderungen, die du erwähnst, ich finde, das ist ein schönes Beispiel für die Fragestellung, hey, nutze ich da jetzt, wenn es darum geht, ein Held will eine andere Person überzeugen oder so weiter, nutze ich da jetzt den Spielerskill oder nutze ich den Charakterskill? Beziehungsweise wann nutzt man welches von beiden, und ist das eine vielleicht unter Umständen besser als das andere? Ne? Ganz kurz noch, um ein bisschen konkreter zu werden. Ne? Spielerin Katharina hat vielleicht Lust, eine redegewandte Hochstaplerin zu spielen, auch wenn sie selbst als Person jetzt vielleicht nicht die redegewandteste ist. Ja? Und genauso kann es sein, dass der halborkische Barbar Wartner vielleicht seinen Werten nach tump und kognitiv benachteiligt ist und alles andere als redegewandt. Aber sein Spieler Thomas ist ein mega eloquentes Kerlchen. Und welchen Skill setzt man da jetzt ein? Muss Katharina sich jetzt einen sozusagen abquälen und mit ihren bescheidenen rhetorischen Fähigkeiten versuchen, den NSC zu überzeugen? Oder lässt man sie da würfeln und umgekehrt? Wie machst du das?
Verstanden, Anjo. Es ist ganz einfach. Es ist ganz einfach zu beantworten. Und auch wenn das nicht eine Antwort aus dem tiefsten Herzen ist, so gebe ich jetzt mal das Teufelsadvokat. Anjo, wenn es darum ginge, dass nur das gespielt werden darf, was der Spieler oder die Spielerin an Eigenschaften mitbringt, dann dürfte ich niemals einen Zwergen spielen, der imstande ist, eine Axt zu schwingen, denn ich bin nicht imstande, eine Axt hochzuheben und zu schwingen. Also doof gesagt, du verlangst von mir als Spielleiter ja auch nicht, dass ich dir vormache, wie ich über einen Bach springe, nur weil mein Charakter es vielleicht vermag. Also es ist doch ganz einfach, das, was auf dem Charakterdokument steht, zählt, und natürlich sollte Katharina die Chance haben, eine redegewandte Heldin zu spielen, auch wenn sie selbst vielleicht nicht die redegewandteste Person ist, oder?
Okay, du, gehe ich mit, auch natürlich unter dem Standpunkt, man spielt ja Rollenspiel, weil man mal in andere Rollen schlüpfen will und eben mal tun will, was man im richtigen Leben nicht kann oder worin man nicht gut ist. Das ist, ja, muss ich dir recht geben, ist ja auch wirklich ein wichtiger, für mich ein wichtiger Faktor, ein wichtiger Punkt im Rollenspiel. Aber nochmal, wie wäre es denn im umgekehrten Fall? Also was ist, wenn ein Charakter jetzt irgendwie strohblöd ist und der Spieler ist aber clever und ja, wenn man ihn jetzt aber würfeln lassen würde, dann hätte er schlechtere Chancen oder müsste sich dümmer stellen. Oder der Spieler hat, der lauert vielleicht so darauf, oh ja, das Rätsel würde ich gern machen. Würdest du sagen, okay, ist Entscheidung des Spielers irgendwie? Behält er, ist er seiner Rolle treu und sagt, naja, ich würde gern, aber mein Halborg ist zu dumm? Oder wie wäre es bei solchen Grenzsituationen?
Diese Grenzsituationen sind wahnsinnig schwer vorherzusagen und entziehen sich meines Erachtens auch ein Stück weit der Spielleitungskontrolle. Im Grundsatz ist es so, bestenfalls schafft es ein Spieler oder eine Spielerin mit vom Charakter, der gespielt wird, abweichenden Eigenschaften, das so zu modulieren, dass es einigermaßen an den Charakter ranpasst. Insbesondere, wenn es darum geht, dass Spieler oder Spielerin sich selbst downgradet. Ne? Wenn man sich doofer stellt, als man eigentlich ist, finde ich, sollte das eine Anforderung sein, die ich an einen Spieler durchaus stellen kann oder eine Spielerin. Sei eloquenter, als du eigentlich bist, ist eine Anforderung, die ich nur sehr schwer stellen kann. Deswegen habe ich mir für diesen Fall eine Methode ausgedacht, die ganz gut funktioniert. Aber ich bin ehrlich, um die Frage zu beantworten, wenn es darum geht, jemand stellt sich dümmer, als er eigentlich ist. Ja, das muss ich erwarten können von meinen Spielenden. Und im Zweifel kann ich dann auch mal irgendwie nach einem abgeschlossenen Szenario kurz das Zwiegespräch suchen und sagen, hey, Thomas, ich weiß, du bist viel cleverer als dein Barbar, den du spielst. Aber vergiss doch nicht, dein Barbar ist es nicht. Lass es doch ein bisschen mehr rüberkommen. Gib den anderen doch auch die Gelegenheit, der Time zu scheinen. Denn schließlich haben wir da Katharina sitzen. Die spielt doch eigentlich den ganz eloquenten Charakter, oder?
Ja, okay. Gehe ich mit im Zusammenspiel mit den anderen? Das heißt, wenn jemand anders da ist, der es mit den Werten besser könnte und als Spieler auch will, finde ich das einen guten Ansatz. Ansonsten bin ich ja tatsächlich eher so von der Fraktion, sagen wir mal so, nehmen wir eine These, nehmen wir mal an, ein erfolgreicher Einsatz eines Skills ist gleichbedeutend mit Spaß, weil es ein schönes Erlebnis ist für der, dass es tut. Und daraus würde ich dann ableiten, der Spielerspaß geht vor Charakterspaß sozusagen. Also, oder anders gesagt, der Spieler aus Fleisch und Blut ist der, der Spaß haben muss, damit der Abend als gelungen gilt, weil der sitzt ja, das ist ja die Person, für die man es macht. Das sind die echten Menschen, Stimmt. die am Tisch sitzen. Und deshalb würde ich sagen, wenn der Spieler Spaß an Herausforderungen hat und seine Skills einzusetzen, dann lass es ihn oder sie persönlich machen. Klammer auf, wie du sagtest, natürlich in Zusammenspiel oder in Zusammenarbeit mit den anderen. Ne? Also Katharina hat Spaß daran, dann lass es Katharina machen und nicht ihre Magierin Alassia Dishivan oder so. Ist nur meine Meinung, weil ich auch jemand bin, der auf einer Metaebene so die Herausforderung dann irgendwie, keine Ahnung, mit einem Puzzle oder sonst was irgendwie macht. Und ich habe da schöne Momente erlebt, wo dann alle unabhängig von ihrem Char und ihren Werten dann mit schweißigen Händen über dem Tisch gebeugt war, um da irgendwas zu lösen. Aber ja.
Ich mache dir jetzt noch einen Vorschlag, also finde ich einen sehr guten Ansatz. Ich mache dir jetzt einen Vorschlag, wie ich mit dem Spieler oder der Spielerin umgehe, der oder die nicht die Fähigkeiten mitbringt, die der Charakter aber darstellen soll.
Mhm, ja.
Also sprich die Person, die eben nicht so eloquent ist wie der eigene Charakter. Ich mache Folgendes. Wer schafft, seine Rede selbst auszuspielen, das, was er oder sie tun möchte, selbst gestalterisch darzustellen, bekommt von mir einen Bonus. Wer es im nächsten Schritt schafft, zu erklären auf einer Metaebene, was er oder sie vorhat, also die Taktik dahinter beschreibt, sagt, ne, ich versuche mit Verweisen auf die Vergangenheit des NSCs an seine Moral zu appellieren, um ihn dazu zu bringen, uns den Weg frei zu machen. Darf einen ganz normalsterblichen Wurf machen. Wer es nur schafft, dritte Stufe, wer es nur schafft zu sagen, ich versuche ihn davon zu überzeugen, uns den Weg frei zu machen, bekommt vielleicht einen Malus oder eine höhere Schwierigkeit von mir, aber kann trotzdem mit seinem Überzeugen oder Überredenwurf von plus 18 wahrscheinlich diese Sache bewältigen. So agiere ich in dem Fall.
Ja, das finde ich gut. Ja, da hast du mich auf deiner Seite. Ja, das ist eine gute Möglichkeit, da den Konsens zu finden, würde ich sagen. Hey, guck mal, wir hatten unterschiedliche Standpunkte mal.
Wow.
Wahnsinn. Ja, wir haben das Feedback, was wir mal bekommen haben, beherzigt. Das ist sehr sinnvoll, ist, was wir sagen, aber wir haben meistens die gleiche Meinung.
Wir gehen hier mit einem blauen Auge heraus, das erste Mal.
Ja.
Anjo, abseits der Frage, wie man jetzt die Kompetenz von Spielern und das Vermögen und die Fähigkeiten von Charakteren zusammenbringt, vielleicht nochmal eine kurze Zusammenfassung, wie ich soziale Interaktionen tatsächlich konzipiere. Und mein erster Tipp ist ein bisschen Eigenwerbung. Werbung. Hört euch am besten die Folge über NSCs nochmal an. Da steckt ganz viel drin, denn soziale Interaktionen werden natürlich durch NSCs ganz maßgeblich getragen. Ne?
Ja.
Überlegt euch also Motivation, Ziel, Haltung und Interesse des NSCs. Ja, und dann hilft es immer wahnsinnig, sich den grundsätzlichen Mechanismus oder eben die mehreren Mechanismen der sozialen Interaktion zu überlegen. Was soll jetzt funktionieren? Kann der NSC sich einschüchtern lassen? Lässt er sich überreden, täuschen, bestechen oder vielleicht sogar verführen? Und unter welchen Vorbedingungen? Dann würde ich Widerstände und Hürden festlegen. Also was sind die Finessen, die es zu umschiffen gilt? Legt euch Konsequenzen fest. Überlegt euch Konsequenzen, was passiert, wenn man versucht, jemanden zu bezirzen und daran scheitert. Ich meine, das wird natürlich bei einem Priester irgendeines strengen Gottes wahrscheinlich andere Konsequenzen haben, als bei der ohnehin etwas mit offenen Ohren in das Gespräch einsteigenden Dirne. Und haltet natürlich Optionen bereit, mehrere Optionen. Also baut euch einen kleinen Entscheidungsbaum, wenn es um eine wichtige im Sinne des Spielgeschehens wichtige soziale Interaktion und Herausforderung geht. Also sprich, was passiert, wenn was klappt, was passiert, wenn was nicht klappt. Und so könnt ihr das eigentlich ziemlich gut durchdeklinieren. Anjo, nachdem wir über die sozialen Interaktionen jetzt gerade gesprochen haben und auch ein bisschen aufgelöst haben, wie sich das Verhältnis Spieler zu Charakter oder Spielerin zu Charakter gestaltet, würde ich mal den zweiten Topos oder die zweite Art von Herausforderung herbeiziehen wollen. Das ist eine, wo man sich mal so richtig in Fallstrecke begeben kann. Das sind nämlich die moralischen Dilemmata. Mhm. Also, wo es nicht darum geht, nur zwischen richtig oder falsch zu entscheiden. Töten wir den bösen Schwarzmagier oder entscheiden wir uns, dass wir selber alle böse sind? Nein, es geht um bedeutungsvolle Entscheidungen, was man als Gruppe bereit ist zu tun. Wie weit ist man bereit zu gehen? Wofür steht man als einzelner Charakter, als einzelner Held, als Heldin? Oder wofür steht man vielleicht auch als gesamte Gruppe?
Ah, okay. Also du meinst die Dilemmata aller, wir haben zwei Möglichkeiten. Wir können entweder das Dorf retten und noch mehr Leid verhindern oder wir verfolgen den flüchtenden Übeltäter, fügen ihn seiner gerechten Strafe zu, genau. Aber riskieren dafür noch weiteres Leid oder Verletzte im Dorf.
So populäre Games wie Baldur's Gate 3 sind ja beispielsweise ganz häufig um genau solche Fragestellungen herum gebaut. Ne?
Ja.
Da kennt ihr diese Schlüsselmomente als Weggabelung für unterschiedliche Enden der Story, die ihr am Ende ausgespielt bekommt. Habt ihr den NSC dem Auftraggeber ausgehändigt oder habt ihr ihn zur Freiheit verholfen und euren Auftraggeber gnadenlos belogen? Mhm. Ne? Besonders wenn diese Dilemmata natürlich wieder an den Hintergrund der Spielercharaktere angedockt sind oder auf bereits getroffenen Entscheidungen aus der Vergangenheit berufen. Ne? Der freigelassene NSC, der sich später auf einmal als Widersacher entpuppt, weil er entschieden hat, dass ihm die Gnade der Spielercharaktere nur eine weitere kriminelle Episode in seinem Leben ermöglicht hat. Genial, sowas macht Spaß. Ne? Und es wirkt besonders stark, wenn sich eigentlich keine Lösung so richtig gut anfühlt. Ne? Und dann sitzen die Spielenden da und diskutieren darüber, hadern, wägen ab, was sollen wir jetzt tun? Das ist ein geiler, dramatisch immersiver Moment am Spieltisch.
Ich bin da, oder ich wurde gelehrt sozusagen bei meiner Spielleiterlaufbahn, bei diesem Mittel, bei einer Sache trotzdem vorsichtig zu sein. Und das ist, glaube ich, der Punkt, dass wenn man solche moralische Dilemmata einsetzt, also eben Punkte, wo egal welche Entscheidung man trifft, es kommt eventuell vielleicht auch gar nicht bei keiner Lösung so richtig viel Gutes dabei raus, sondern man hat so die Wahl zwischen zwei Übeln sozusagen, was ja auch letztendlich so eine Eigenschaft von diesen Dilemmata ist. Aber da ist es, glaube ich, wichtig, dass man das Ganze so dreht, dass die eine Entscheidung nicht als falscher als die andere dargestellt wird oder noch einfacher gesagt, dass die Entscheidung nicht als Bestrafung empfunden wird im Endeffekt, sondern vielleicht eben einfach als Möglichkeit zur Entwicklung des eigenen Spielercharakters wahrgenommen wird. Ja, dass nicht alles glatt in der Heldenkarriere geht, dass es da auch dunkle Flecken auf der Vita gibt sozusagen oder dass man vielleicht sich für später rollenspielerische Momente schafft, indem die Gruppe am Lagerfeuer sitzt und sagt, war das richtig damals? Hätten wir vielleicht die andere Möglichkeit wählen sollen? Was wäre, wenn? Also im Idealfall erschaffen dann solche Entscheidungen, auch wenn sie augenscheinlich nicht immer Gutes bringen, dann schöne rollenspielerische Momente. Also ich bin da auch ein großer Fan von.
Ich erinnere mich an einen Moment, in dem ich mit meinem allerliebsten Spielercharakter aller Zeiten mal den drohenden Tod eines seiner Gefährten abwenden konnte, indem ich einer wie auch immer gearteten bösen Entität einen Handel vorgeschlagen habe und gesagt habe, nimm nicht ihn, nämlich an seiner Stadt und daraus mehr oder weniger so ein Seelenpakt geworden ist, wo ich doof gesagt auch keine wirklich gute Entscheidung hatte, aber sich die meinen Kumpanen zu retten und von der Schwelle des Todes zu führen, definitiv besser angefühlt hat und nicht wie eine Bestrafung, sondern eher wie ein besonders märtyrerhaftes Gebaren.
Ja, und jetzt hast du gerade mit einem Beispiel noch untermauert, was du quasi vorher schon beim Framework des Dilemmatas gesagt hast. Es ist natürlich auch eine tolle Möglichkeit für spätere Ereignisse, die ihr als Spielleiter einbauen könnt. Ihr euch inspirieren, wenn sich die eine Heldengruppe mal so und so entschieden habt, dann fällt euch vielleicht noch Wochen später ein, Moment mal, das könnte ja die und die Konsequenz haben und der alte, und das holt die Helden jetzt fürs nächste Abenteuer wieder ein. Super, ich habe einen Aufhänger oder ein spannendes Element für die neue Geschichte. Also es hilft euch als Spielleitende, glaube ich auch sehr.
Definitiv. Sehr gut. Dann würde ich sagen, Anjo, lass uns doch mal einem Thema zuwenden, das als drittes auf unserer Agenda steht und das so schön passiv im Hintergrund lauert und vielleicht manchmal gar nicht so vordergründig als jetzt gerade zu lösende Herausforderung erscheint, oder?
Ja, hau rein. Du sprichst von dem schönen Wort Ressourcenmanagement, was mir bereits zu Beginn der Folge so aufgefallen ist, ja.
Genau. Ressourcenmanagement und Langzeitdruck. Also wenn es auf einmal über lange Zeit Druck aufbaut, das meine ich damit, ja.
Okay, also wenn ich das Wort höre und jetzt übersetzen müsste quasi ins Rollenspiel, denke ich jetzt, du redest von Zeitdruck, aber auch so etwas wie gehen wir über einen bestimmten Zeitraum in einer bestimmten gefährlichen Gegend mit unseren knappen Vorräten um oder wie gehen wir mit unserer körperlichen Belastung, unseren körperlichen Ressourcen auf einer langen Reise um. Das klingt jetzt trocken, wenn man das so erzählt, aber das kann ungeheuer reizvoll sein, gerade auch über eine längere Spielzeit oder in einer Spielzeit innerhalb der Spielwelt hinweg.
Ja, es gibt viele Szenarien, die ja darauf angelegt sind, dass sie zum Beispiel in bestimmten Terrainarten stattfinden. Das Abenteuer, was die Helden und Heldinnen erstmals in die Wüste schickt. Wir hatten in unserem Kampfabenteuer davon gesprochen, wie cool das bei einer Weltraumgeschichte sein könnte, wenn einem der Sauerstoff knapp wird. Das ist alles Ressourcenmanagement und baut Langzeitdruck auf. Ich kenne ja noch einen berühmten Klassiker aus deiner Schriebfeder, das Gefühl der Ohnmacht, wenn dir als Spieler und deinem Charakter damit auf einmal die kostbaren Heldenutensilien, das magische Schwert, die mächtigen Tränke, die ganz potenten Rüstungen auf einmal fehlen. Ja. Genial. Ich sag's hier nochmal. Wir sind ja über diesen Podcast versöhnt worden in dieser Frage und ich sag's deswegen nochmal gerne. Genial. Diese Herausforderung ist still, aber sehr wirksam. Die Frage, wer kriegt jetzt den letzten Heiltrank? Wie lange können wir noch weiterziehen, ohne uns mit einer langen Rast zu versuchen, unsere Zauberplätze wieder aufzufüllen? Wer opfert sich, um die Gruppe voranzubringen? Total geil. Also wirklich ein Wirkmächtig.
Ich bemerke auch gerade, dass das ein schönes Beispiel ist, um diese verschiedenen Arten von Herausforderungen, die wir hier anbieten, auch untereinander zu verbinden. Also wenn man zum Beispiel ein moralisches Dilemmata oder ein Dilemmata mit Ressourcenmanagement verbindet, à la, wir müssen uns jetzt entscheiden, dass das Gasthaus vor uns brennt. Wir können jetzt nur entweder den Alchemisten retten, der uns später eigentlich mit Heiltränken versorgen wollte, oder wir retten den Waffenschmied oder eben die wichtige Kampfausrüstung, damit wir später im Kampf mehr Wumms haben sozusagen, aber es geht eben nur eines von beiden und sollte da, und wenn es dann auch dann wirklich konkrete Auswirkungen auf die spätere Handlung oder die taktischen Überlegungen auch hat, ist das natürlich umso besser, ja.
Ich bringe hier mal einen ganz kurzen Exkurs zu Sids kleines Einmaleins der einfachen Meistertricks rein. Und zwar nutze ich bei meinen Abenteuern inzwischen sehr gerne ein sehr einfaches Gadget, was ohne Probleme einen Druck auf die Spielenden aufbaut, den ich fast immer spielerisch erklären kann. Und es ist eine Sanduhr.
Ja, richtig.
Diese Sanduhr stelle ich auf den Tisch. Ich habe sie für eine Minute und ich habe sie für 3 Minuten. Und ich stelle sie dann auf den Tisch, wenn ich den Spielerinnen und Spielern erkläre, dass in der Spielwelt, in der sie sind, irgendeine Uhr gegen sie tickt. Sei es, dass der NSC, den sie gerade zu überreden versuchen, irgendwann die Geduld verliert. Und bis zu dem Zeitpunkt müssen sie sich darauf geeinigt haben, wie sie jetzt versuchen, ihn rumzukriegen. Sei es, dass möglicherweise die Wache ihre Runde dann doch wieder am Standort der Helden vorbeikommen lässt. Sei es, dass meinetwegen wirklich die Kerze das Seil durchbrennt und der große Steinblock irgendwann auf die Brücke fällt. Wie auch immer es geartet ist, diese Sanduhr auf dem Tisch, die sorgt dafür, dass auf einmal Spannung wirklich mit dem Fingerschnipsen geschieht. Kleiner Tipp, ist auch am Anfang total gut nutzbar. Seid euch natürlich immer bewusst, ihr müsst eine Erklärung dafür liefern, warum jetzt wirklich Zeitdruck gegeben ist.
Ja, sehr gut. Den Trick mit der Sanduhr oder das Gadget mit der Sanduhr, den habe ich ja tatsächlich hemmungslos von dir geklaut bzw. übernommen, weil ich das wirklich auch ein sehr schönes und einfaches Mittel finde, was man darüber hinaus konkret sieht auf dem Tisch. Hätte ich jetzt nichts hinzuzufügen, außer vielleicht noch, dass das Schöne am Ressourcenmanagement ist, dass es ja auch über lange Zeit Druck aufbauen kann. Wir erwähnten, glaube ich, in der Folge, wie schreibe ich ein Abenteuer, dass der Mittelteil auch oft dazu benutzt werden kann, um die Helden für das Finale möglichst zu schwächen. Ja, also es finden, die Helden müssen im Mittelteil mit dem umgehen, was sie haben, müssen sich Herausforderungen stellen mit Vorräten, Waffen und so weiter und treten dann dementsprechend schon etwas angeschlagen in das große Finale rein. Das wäre ein weiteres Argument, dass man es durchaus mal mit diesem Ressourcenmanagement und dem Langzeitdruck einmal ausprobieren sollte. Ja, Sid, das war jetzt ja doch schon eine ganze Menge. Gibt's da noch was hinzuzufügen, Sid?
Ich find's immer nur nochmal erwähnenswert, dass Herausforderungen der Herzschlag des Abenteuers sind und sie fast immer weit mehr sind als Kämpfe. Wir haben ja darüber gesprochen, wie Kämpfe spannend sind, aber ich muss sagen, ich habe ein Herz für soziale Interaktion, Dilemmata und knapper werdende Ressourcen. Von daher traut euch gerne, nutzt sie einfach mal, sie machen verdammt viel Spaß.
Völlig d'accord. Und natürlich gäbe es auch selbstverständlich noch weitere Herausforderungen, ja, von der Fährtensuchen-Herausforderung bis über zu was weiß ich noch, aber diese drei, die wir euch jetzt vorgestellt haben.
Was weiß ich noch?
Was? Wie?
Was weiß ich noch? Anjo, war das ein Rätsel, das du mir stellst?
Oh.
War das etwa ein Vorgriff auf eine kommende Folge?
Ja, möglicherweise werden wir uns in Zukunft noch dem Thema, wie gestalte ich eigentlich gute Rätsel als Spielleiter stellen. Also für die Rätselfüchse unter euch oder bei euren Spielerinnen und Spielern könnte das auch nochmal spannend werden, absolut.
Ja, dann vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Das war unsere Folge zum Thema Herausforderung im Pen and Paper, soziale Interaktion, Dilemmata und Ressourcenmanagement. Bleibt herausgefordert, bleibt kreativ, bleibt wie immer meisterlich.
Wenn es euch gefallen hat, dann lasst es uns doch wissen in Form von Feedback oder einer schönen Bewertung. Wir können vielleicht an dieser Stelle sagen, dass es uns wirklich sehr, sehr freut, dass wir immer mehr Feedback bekommen und teilweise sehr schönes Feedback, aber auch hilfreiches Feedback, was uns inspiriert. Also deswegen an dieser Stelle wirklich noch eine ermutigende Aufforderung an euch. Ja, macht das weiter. Das freut uns wirklich sehr. Und ja, bis es soweit ist, zur nächsten Folge oder bis zum nächsten Feedback, sagen wir mal, ja, habt viel Spaß bei diesem schönen Hobby und spielt schön.
Mögen die Würfel euch gewogen sein.